Wie schön, dass du da bist. Du hörst die Wahrheit, die dein Herz befreit. Die fünf Säulen des Glücks. Ein wertvoller Ort für Reflexion und ein Mutmacher. Wofür? Für deinen Weg in ein noch erfüllteres Leben. Sachlich, offen, menschlich und humorvoll. Fangen wir an. Der Titel der heutigen Folge lautet Die Wahrheit über Kritik und wie wir Liebe in unsere Beziehungen bringen. Deshalb möchte ich heute wichtige Aspekte zu dieser zweiten Säule des Glücks, Liebe und Beziehungen aufgreifen. Wie gut wir uns fühlen mit uns selbst und in unserem Leben und wie gut unsere Beziehungen laufen und gelingen, hängt ganz maßgeblich davon ab, was wir zum Verhalten anderer Menschen spontan als erstes denken oder mit anderen Worten spontan als erstes hineininterpretieren und oder ihnen unterstellen. Ich drücke das jetzt mal ganz bewusst sehr simpel aus. Gehe ich immer zuerst von etwas Positivem und Gutem aus oder immer zuerst von etwas Negativem und Mangelhaften? Guck mal bei dir nach, zu welchem Pol du gehörst. Eine negative Erstreaktion umfasst Mutmaßungen, Unterstellungen, Interpretationen oder Vorannahmen über das Verhalten des anderen. Diese Herangehensweise ist sehr heikel für Beziehungen und stellen immer auch eine Hypothek auf die Beziehung dar. Wir finden Kritik, kritisches Denken und Handeln eigentlich ganz normal, ne? Wir sind so sozialisiert worden und verwechseln dies oft mit Klugheit und Bildung, Denkfähigkeit und nicht selten erhabener Differenziertheit, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich habe einmal eine Heilerin sagen hören, dass Kritik Risse in der Aura des anderen Menschen macht. Kritik ist nicht harmlos. Sie schneidet buchstäblich und tut weh. Wenn man sich mal dieses Wort anhört und das schnell spricht, ne, dann kann man das fast fühlen, schon aus dem Wort heraus. Kritik. Kritik. Sehr hässlich, das Wort, finde ich. Und jeder von uns weiß selbst, dass er nicht kritisiert werden möchte. Es fühlt sich unangenehm und auch erniedrigend an und nicht selten verletzend. Das Wesen von Kritik ist Beurteilung. Und zwar Beurteilung aufgrund von Maßstäben, die jemand anderes setzt. Viele Menschen kennen den Unterschied überhaupt nicht zwischen Kritik und Feedback. Sie glauben, wenn sie um Feedback oder eine Rückmeldung gebeten werden, dass sie hemmungslos Beurteilungen abgeben dürfen und dazu auch noch eingeladen wurden. Dem ist nicht so. Feedback geben muss geübt werden. Es ist eine Kunst. Was will ich erreichen mit meinem Feedback, wenn ich den Mund aufmache? Wie soll der andere sich fühlen? Bin ich ein Förderer oder bin ich ein Zerstörer, der Risse macht? Konstruktives Feedback ist immer aufbauend und wertschätzend und gleichzeitig ehrlich. Das ist aber auch in Ordnung, wenn ich zur selben Zeit aufbauend und wertschätzend bin. Der Schwerpunkt des konstruktiven Feedbacks liegt auf Aufbau und Wertschätzung. Kritik ist per se nicht wertschätzend, sondern in aller Regel nicht erbeten und eigentlich eine Anmaßung, weil ich stülpe dem anderen im Wege einer Beurteilung meine Maßstäbe über, ohne ein weiteres Ziel, außer genau dies zu tun. Feedback konzentriert sich auf die Stärken meines Gegenübers und setzt dasjenige, was ich anzumerken habe, in den Kontext dieser Stärken mit dem Ziel, den anderen zu motivieren, seinen Selbstwert zu stärken und ihm Anerkennung zu zollen. Nun lasst uns kurz Kritik und Akzeptanz gegenüberstellen. Und dies ist jetzt ein kleiner Exkurs, ja? Akzeptanz ist nicht das gleiche wie Befürworten. Das wird häufig verwechselt. Wenn jemand zum Beispiel ausruft, aber das ist ja völlig inakzeptabel, dann meint er eigentlich, dem kann ich unmöglich zustimmen. Noch einmal, Akzeptanz bedeutet nicht, etwas zu bejahen, für gut zu heißen und zu befürworten. Akzeptanz ist das Bejahen davon, dass die Dinge gerade so sind, wie sie sind. Wisst ihr, ich selbst habe zu denjenigen Menschen gehört, die andere immer sehr kritisch betrachtet haben. Und ich nehme an, dass das an meinem intensiv gelebten Anwaltsberuf lag. Dieser Beruf besteht ja daraus, dass du die unrichtigen Ansichten und das falsche Verhalten des, und jetzt Ohren gespitzt, Gegners herauszuarbeiten hast. Warum? Um Recht zu bekommen. Und weil in der Welt des Streites ja immer nur einer Recht haben kann. Es ist eine Art Berufserfordernis, das Haar in der Suppe beim anderen zu suchen und vor allem zu finden. Über die Jahrzehnte manifestiert sich diese täglich und über viele Stunden hinweg geübte Praxis natürlich in jedem Lebensbereich. Wie sollte es anders sein? Was dabei rauskommt, ist eine enorme Prägung auf kritische und distanzierte Betrachtung. Nichts kannst du einfach glauben und alles wird per se kritisch beleuchtet und hinterfragt. Da die Gegenseite das Gleiche tut, gehört zur kritischen Betrachtung von Rechtsanwälten auch notwendigerweise die Abwehr von Angriffen, um die vermeintlichen Rechte des eigenen Mandanten zu schützen. Und auch das wird einem Anwalt zur zweiten Haut: Angriffe abwehren. Das Ganze lief beruflich natürlich auf relativ hohem Niveau ab, sodass die kritischen Betrachtungen und die dauernde Abwehrhaltung zu einer gewünschten und akzeptablen Lebenshaltung geworden sind bei mir, die auch ich eben als Rechtsanwältin nie in Frage gestellt habe. Es gehörte dazu. Es war so. Das geschah eigentlich unmerklich und wurde zu einer Haltung, die ich für mein eigenes Lebensglück nach ein paar Erkenntnisprozessen, die wichtig waren, unbedingt korrigieren wollte und musste, um mein Glücklichsein, mein Lebensglück wiederzufinden. Die Art, wie wir die Welt betrachten, entscheidet maßgeblich darüber, wie groß unser Lebensglück ist. Als ich entschieden hatte, den Anwaltsberuf sukzessive auf ein weniger arbeitsintensives Niveau herunterzufahren, habe ich gleichzeitig entschieden, und das war ein wunderbarer Wendepunkt in meinem Leben, dass ich wieder in mein Herz zurück will und aus dem Herzen heraus leben und mich selbst und andere betrachten will. Das ist keineswegs irgendwas Kitschiges oder Rührseliges und bedeutet nicht, etwa seine Intelligenz und Klugheit auszuschalten. Oh nein, es ist ein Wechsel der Ebene, von der aus man lebt, nämlich von dem Leben aus dem Kopf hinein in ein Leben aus dem Herzen. Unser Herz besteht zu 65% aus Nervenzellen, wusstest du das? Und dient so in ganz hohem Maße dazu, unsere Sinneswahrnehmung aufzunehmen und zu verarbeiten. Wir leben eigentlich in einer Kultur des Misstrauens. Wir lernen nicht, erst einmal das Beste anzunehmen oder zu unterstellen. Wir gehen nicht grundsätzlich wohlwollend davon aus, dass der andere gerade sein Bestes gibt. Das gilt übrigens auch in ganz großem Maße für Kinder. Wie sind wir gegenüber Kindern? Wir gehen davon aus, jedenfalls immer dann, wenn uns irgendwas nicht gefällt, also unsere eigenen Maßstäbe berührt sind, dass der andere dieses oder jenes besser hätte machen können und sollen. Meine Trainer in der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg haben im Rahmen unserer Übungen ein Wording ausgegeben, das ich seitdem nicht vergessen habe und auch noch nie irgendwo anders gehört habe. Sie nannten dieses ewige »er oder sie hätte sollen« den Soltizid. Dieser Begriff ist natürlich nicht zufällig angelehnt an den Begriff Suizid. Dieses Wording macht uns deutlich, dass die Haltung von hätte, sollte, hätte, er hätte es anders machen sollen, sie hätte gleich sagen sollen, dass tödlich ist. Heute weiß ich, dass es tödlich ist für die Frequenz der Liebe in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn ich nicht akzeptiere, dass die Dinge so sind, wie sie sind, mache ich mich unglücklich und mein involviertes Umfeld natürlich gleich mit. Wenn ich nicht grundsätzlich davon ausgehe, dass jeder sein Bestes gibt und ich wegen negativer Vorannahmen natürlich auch keine Fragen zum Geschehen stelle, warum auch, ich weiß ja Bescheid, ist das für die Qualität von Beziehungen eine ganz hohe Belastung. Wir alle kennen das, insbesondere da, wo wir selber schnell getriggert werden, weil irgendwelche Wunden aus irgendeiner Zeit, die mit dem Hier und Jetzt eigentlich nichts zu tun hat, noch aktiv am Pochen sind. Es ist tatsächlich so, dass der Soltizid geeignet ist, die Liebe in dir zum Sterben zu bringen. Es bringt dich nicht real physisch um. Es versaut dir aber deine Stimmung. Es belastet deine menschlichen Verbindungen erheblich, zersetzt deinen Geist und raubt dir Lebensfreude. Wie oft sind die Dinge ganz genau so, wie wir sie gerne hätten? Und für wie lange sind sie dann ganz genau so, wie wir sie gerne hätten? Das ist eher die Ausnahme, oder? Wie unglücklich wollen wir uns denn machen mit dem Soltizid? Also mit der Auffassung, dass idealerweise alles ganz anders sein sollte und vor allem auch hätte sein können. Und ich füge jetzt in Klammern noch mal ein bisschen ketzerisch hinzu, weil das war immer mein Gedanke dann noch, wenn die anderen nicht alle zu doof wären, ne? Ich selbst bin ja nicht zu doof. Ich weiß ja genau, wie es geht und gehen müsste und hätte sein sollen. Es ist aber nicht anders. Und die Akzeptanz dessen, was ist, ist die Akzeptanz des Lebens selbst. Das bedeutet ja nicht, dass wir uns nicht auch weiterentwickeln. Die Dinge ändern sich so oder so, aber eben in der Entwicklung und nicht für den Moment, der einfach gerade so ist, wie er ist. Die Dinge sind, wie sie sind. Und wenn du klagst gegen das, was gerade ist, bist du dann nicht gegen das Leben selbst? Wer wird bei diesem Spiel verlieren? Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass ich verloren habe. Das Ergebnis meiner Haltung war, dass ich mich mit meiner Besserwisserei und der Sicherheit darin, wie die Dinge eigentlich sein sollten und hätten sein können, selber schwer belastet habe. Der Soltizid hat einen hohen persönlichen Preis bis hin zur Einsamkeit. Das Umfeld ist natürlich wenig begeistert, denn es ist für niemanden angenehm, mit jemandem zu sein, der alles besser weiß, alles beurteilt und beurteilen kann, also kritisiert, und den letztgültigen Maßstab dafür besitzt, wie die Dinge sein sollten und könnten, wenn der andere nicht so borniert wäre. Als ich mich auf dem Weg zurück befand in mein Herz, als Zentrum meiner Weisheit und meiner Lebensqualität, habe ich in dem sehr empfehlenswerten Buch von Stephen Covey, Die 7 Schritte in die Effektivität, eine Geschichte gelesen, die mich berührt und auf dieses Thema sehr deutlich aufmerksam gemacht hat. Eines Tages saß Stephen Covey in einer Untergrundbahn und fuhr durch eine Stadt. In dem Abteil saß ihm ein Mann gegenüber, zu dem erkennbar 3 Kinder gehörten. Diese Kinder waren außer Rand und Band und tobten lautstark in dem ganzen Abteil herum und störten ebenfalls erkennbar alle anderen Gäste. Der Vater kümmerte sich überhaupt nicht. Er schaute einfach teilnahmslos vor sich hin. Und hierüber regte sich Stephen Covey auf. Er guckte sich das eine Zeit lang an und wandte sich dann ungehalten an den nicht eingreifenden Vater und sprach ihn darauf an, dass er zu Lasten der Fahrgäste nicht eingreifen und seine Kinder zur Ruhe bringen würde. Der Mann schaute hoch mit traurigen Augen und sagte zu Stephen Covey mit leiser Stimme, dass sie gerade aus dem Krankenhaus kämen und gerade die Mutter der Kinder gestorben sei. Nicht alles, was uns missfällt, hat einen so gravierenden und traurigen Hintergrund auf der anderen Seite unseres Gegenübers. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass wir nicht zunächst etwas Wohlwollendes unterstellen. Dass wir nicht ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass dieser Vater sich gekümmert hätte, wenn er es gekonnt hätte. Darum geht es. Davon auszugehen, dass er gerade sein Bestes gegeben hat und Besseres nicht möglich war, darum geht es. Es geht um die Frage, was ist mein erster Impuls, positiv oder negativ? Das ist sehr wichtig, dass wir wissen, wo wir an dieser Stelle stehen. In meinem Leben gab es mehrere Situationen, die dem ähnlich waren, was Stephen Covey beschrieben hat und für die ich mich hinterher still geschämt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass du das auch schon erlebt hast. Ich habe dann da gesessen und habe gesagt, mein Gott, Christiane. Ja, und ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich hatte einfach nur, weil ich fand, dass die Dinge anders sein sollten und hätten sein können, wegen einer negativen Unterstellung lieblos und unfreundlich reagiert. Dieses Beispiel hat mich an diese Momente erinnert und ich habe mich einmal mehr für mein Leben entschieden, ein von Grund auf wohlwollender, positiver Mensch zu sein und den Soltizid zu beenden. Das ist natürlich ein Prozess und eine dauernde Übung und eine ständige Selbstkorrektur, aber ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Und wie immer im Leben, alles beginnt mit einer Entscheidung und der Lohn in Sachen Lebensqualität an dieser Stelle ist wirklich immens. Ich habe mal eine mir bekannte, sehr weise Frau danach gefragt, was ein guter Satz ist, um ihn im Kopf zu haben, damit ich mich immer wieder daran erinnere, was meine Übung ist an dieser Stelle. Und ihre Antwort war: 3 Pipetten Gold, 1 Tonne Sand. Was heißt das? Es heißt, dass in absolut jedem Menschen Gold zu finden ist und dass jeder Mensch von 1 Tonne Sand beschwert ist. Und wir haben in jeder Sekunde die Wahl, worauf wir uns bei dem anderen konzentrieren und fokussieren. Auf seine 3 Pipetten Gold oder auf seine Tonne Sand, die er oder sie noch abzutragen hat. Diese Wahl zugunsten der 3 Pipetten Gold auszuüben, ändert das ganze Leben. Und weißt du, was noch das ganze Leben ändert? Jedenfalls hat es meins geändert, zu wissen, dass es bei mir natürlich genau das Gleiche ist. 3 Pipetten Gold und 1 Tonne Sand. Wir sind alle und ausnahmslos nur auf dem Weg. Wir haben alle reichlich mit uns selber zu tun, um den Sand abzutragen und wir tragen alle Gold in uns. Worauf ich an dieser Stelle meinen Fokus lege, entscheidet maßgeblich über die Qualität meiner Beziehungen. Mich hat dieser Satz, ehrlich gesagt, demütig gemacht. Er hat jede Arroganz in mir, alle Besserwisserei, alle Anmaßung, alle Überheblichkeit mit diesen 6 Worten zunichte gemacht. 3 Pipetten Gold, 1 Tonne Sand. Ich bin sehr dankbar dafür und ich erinnere mich ständig daran. Seitdem kehre ich nur noch vor meiner eigenen Tür, kümmere mich nur noch um meine eigene Tonne Sand, stelle fest, wie prima mich das beschäftigt hält und vertrete generell und überall die Auffassung, dass jeder Mensch mit seiner eigenen Tonne Sand ausreichend zu tun hat. Wir müssen uns nicht noch um den Sand der anderen kümmern, bevor wir mit unserer eigenen fertig sind. Eine Ausnahme ist es natürlich, dass der andere darum gebeten hat. Dann können diejenigen, die schon etwas mehr Sand abgetragen haben, denjenigen weiterhelfen, die mit dem Abbau der Last ihres Sandes noch nicht ganz so weit fortgeschritten sind. Ich habe, um mich auf positive Grundannahmen umzuprogrammieren und umzutrainieren und um auf die drei Pipetten Gold mich zu konzentrieren, eine kleine Übung entwickelt, die ich hier gerne an dich weitergeben möchte. Sie ist einfach und wirklich schön, wie ich finde, für alle, die sich mehr und mehr verabschieden möchten von diesem ersten Impuls einer negativen Annahme und Unterstellung zugunsten von Bescheidenheit, Freundlichkeit und Wärme im Umgang miteinander. Natürlich lässt sich diese Übung nicht nur auf Fremde anwenden, sondern auf unsere Partner und Partnerinnen und überhaupt auf alles und jeden. Es ist ein Training in Sachen Liebe und Beziehungen der zweiten Säule des Glücks. So, und diese Übung geht so. Oft haben wir Momente, wo wir einfach irgendwo sind, ohne aktiv gefordert zu sein. Am Gate vor einem Abflug, in einem geschäftlichen Meeting, das sich hinzieht, in der Schlange an der Kasse beim Supermarkt zum Beispiel, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in einem Wartezimmer, im Auto an der roten Ampel, während du zuschaust, wer über den Zebrastreifen geht und so weiter. Es gibt sehr viele dieser Situationen. Und hier kannst du dein Wesen bestens auf positive Betrachtung trainieren. Was ist zu tun? Du nimmst die Person, die dir aus irgendwelchen Gründen negativ auffällt und wo dein Geist gerade irgendwas Abfälliges plappert und seines Kleinigkeiten, die du nicht genau benennen kannst oder auch gar nicht bewusst hast. Du schaust diese Person an, natürlich ohne zu starren, ne? Und benennst für dich innerlich drei Dinge an dieser Person, die dir positiv auffallen. Vielleicht die glatte Haut und den entspannten Mund oder, wenn wir vorm Zebrastreifen stehen, das Bemühen darum, schnell genug über den Zebrastreifen zu kommen. Es ist vollkommen egal, was dir positiv auffällt. Entscheidend ist, dass du trainierst, dich auf die drei Pipetten Gold beim anderen zu fokussieren. Und so fängst du an, die Welt zu betrachten. Je öfter du das machst, je mehr du das trainierst, desto mehr wirst du zu einem Menschen, der von positiven Grundannahmen ausgeht, weil du in jedem nicht nur die drei Pipetten Gold suchst, sondern auch sofort findest. Mit dem immensen Lohn für dich selbst mehr und mehr die Frequenz der Liebe in deinem Leben zu leben. Stell dir mal eine Welt vor, in der sich alle so begegnen. Was für eine andere Welt wäre das? Das ist der ganze Grund, warum ich diesen ganzen Podcast mache, um zu helfen, so eine Welt zu erschaffen. Wenn dir diese Folge gut getan hat, du für dich viel daraus hast ziehen können oder Wichtiges daraus hast ziehen können, wäre ich dir wirklich dankbar, wenn du mir einen Hinweis auf meinen Podcast auf deinen Social-Media-Kanälen schenken würdest und mir helfen würdest, dieses Wissen zu verbreiten. Ich danke dir ganz herzlich dafür, wenn du das tun möchtest, und ich wünsche dir jetzt einfach eine wunderbare Woche. Wunderbar, das war's für heute. Und bitte, sei mindestens so wohlwollend und verständnisvoll mit dir selbst, wie du es von anderen gerne erleben möchtest. In diesem Sinne, Happy Day und bis zum nächsten Mal.